Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wenn man eine unheilbare Krankheit hat und es jetzt den zweiten Fall einer Heilung gibt, dann schöpft man wahrscheinlich Hoffnung oder ist ganz euphorisch. So beurteilt man das zumindest von außen auf Distanz zu einer Meldung, die es heute gibt. Medizinern ist es nämlich gelungen, zum zweiten Mal, dass ein HIV-Patient durch eine Stammzellenspende frei von HIV-Viren wurde. Wie bewertet das jemand, der mit dieser Infektion lebt?
Es kommt schon immer so ein bisschen Hoffnung, wenn man die Überschrift liest, aber sobald man sich ein bisschen mehr mit der Materie befasst, wird einem klar, dass das doch ziemliche Ausnahmefälle sind.
Sagt Philipp Spiegel, er spricht ganz offen über seine Krankheit und wir heute mit ihm ganz offen über Hoffnung, Enttäuschung und Alltag. Außerdem hat es heute an diesem Dienstag Eildemos gegeben, weil die Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform vorgezogen werden soll. Das regt viele auf. Die Abstimmung über die Neuregelung im EU-Urheberrecht, die ist eigentlich für Ende März geplant gewesen, aber die konservative EVP-Fraktion, die möchte das alles jetzt schneller durchs Parlament bringen. Wir schauen, was dahinter steckt. Und wir klären, was dahinter steckt, dass Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng nicht mehr länger in der Nationalmannschaft Fußball spielen dürfen. Bundestrainer Joachim Löw hat das heute bekannt gegeben, dass er diese drei Spieler in Zukunft erstmal nicht mehr im Team mit dabei hat. Warum die? Warum jetzt? Und was sagen die eigentlich dazu? Auch das klären wir heute an diesem 5. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über die Reform des EU-Urheberrechts. Das EU-Urheberrechts, das sind zwei U's, die aufeinander folgen, sorgt für viel Streit momentan, besonders am geplanten Upload-Filter. Da entzündet sich ordentlich Kritik. Damit das neue Urheberrecht aber auch in Kraft treten kann, muss noch das EU-Parlament seine Zustimmung geben. Die Abstimmung ist eigentlich für Ende März geplant, aber hier drückt sich jetzt die konservative EVP-Fraktion ordentlich durch und sie drückt aufs Gas und will die Abstimmung vorziehen, wenn möglich schon auf nächste Woche. Franziska Zech aus unserer Nachricht. Redaktion ist jetzt bei mir. Franziska, warum will die EVP denn jetzt eigentlich so schnell, dass es über die Bühne geht?
Ja, also die Reformgegner, die vermuten, dass die EVP-Fraktion, zu der gehört übrigens auch die CDU und die CSU, die vermutet, dass die EVP Fakten schaffen will. Also die Abstimmung ist nämlich eigentlich, wie du schon gesagt hast, für Ende März angesetzt. Und die Gegner der Reform, die wollten in mehreren europäischen Städten am 23. März, also vorher noch auf die Straße gehen und dagegen protestieren.
Und würde die Abstimmung jetzt vorgezogen, könnten die Kritiker da einfach zu Hause bleiben, weil zu diesen Demos wird es ja nicht mehr kommen oder doch, oder sie haben keine Relevanz?
Genau so ist es. Also deswegen sind die Gegner der Reform jetzt auch so sauer, weil sie nicht mehr die Möglichkeiten haben, für ihre Position zu werben, nämlich eben auf der Straße und damit noch den einen oder die andere EU-Parlamentarierin zu überzeugen von ihrer Position. Die EU-Parlamentarierin Julia Reda von der Piratenpartei, das ist eine der wenigen im EU-Parlament, die auch gegen die Reform ist, die ist jetzt auch entsprechend sauer und sie hat ihrem Ärger in einer Videobotschaft Luft gemacht.
Es ist das eine, anderer Meinung zu sein und anders abzustimmen, aber hier mit Verfahrenstricks zu versuchen, den öffentlichen Protesten, die für den 23. März angekündigt sind, das Wasser abzugraben und schnell im Vorfeld diese Abstimmung durchzudrücken, ist wirklich ein undemokratisches Verhalten. Und ich finde, wir müssen da jetzt ganz laut werden, damit die Union mit so einem Vorschlag nicht durchkommt.
Können die Gegner der Reform denn jetzt überhaupt noch irgendwas machen?
Also sie versuchen es zumindest und zwar ziehen sie jetzt einfach ihre Proteste vor. Sie haben nämlich für heute Abend 18 Uhr in mehreren Städten zu Eildemos aufgerufen, um eben nochmal gegen diese Reform sich zu positionieren. Und das hat offenbar funktioniert mit diesen Eildemos. Also was man so sieht, sind tatsächlich in mehreren deutschen Städten jetzt viele Leute auf die Straße gekommen, um nochmal dagegen zu protestieren. Also in Berlin zum Beispiel, da spricht die ARD von einigen hundert Leuten, die gekommen sind, um gegen die Reform zu protestieren.
Lass es uns noch mal kurz aufdröseln. Worum geht es den Kritikern dieses EU-Urheberrechts, dieser Reform genau?
Also das geplante EU-Urheberrecht sieht in Artikel 13 vor, dass die Online-Plattformen in Zukunft mit wenigen Ausnahmen für die Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer haften. Also das könnte bedeuten, dass wenn du etwas bei YouTube hochladen willst, dass der Inhalt erstmal durch so einen Upload-Filter durch muss. Dieser Upload-Filter, der prüft, ob mit dem Inhalt Urheberrechte verletzt werden. Und wenn der Filter dann was findet, dann kannst du deinen Inhalt nicht hochladen. Und für die Kritiker ist das quasi Zensur.
Okay, haben wir so vernommen. Wann entscheidet sich jetzt, ob die EVP die Abstimmung vorzieht oder nicht?
Ja, das hängt an einem Punkt fest, der erstmal ziemlich absurd klingt. Denn damit die Abstimmung schon nächste Woche stattfinden kann, muss der Chef der EVP-Fraktion, das ist CSU-Politiker Manfred Weber, der muss das diesen Donnerstag, also übermorgen, auf einer Sitzung vorschlagen, bei der alle Fraktionsvorsitzenden und der Parlamentspräsident zusammenkommen. Vorschlagen kann er das aber dort nur, wenn der Gesetzestext, über den dann abgestimmt werden soll, auch schon in alle Sprachen, die in der EU gesprochen werden, übersetzt wurde. Und hier an dieser Stelle hakt es, denn die Übersetzer und Übersetzerinnen, ja, die sind noch nicht fertig mit diesen Übersetzen des Textes und keiner weiß, wann sie fertig sein werden. Am Ende könnten die Übersetzer die Retter der Gegner sein.
Das ist ja ein absurder Turn in der ganzen Geschichte. Die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament, die will die Abstimmung über die Reform des Urheberrechts vorziehen. Die Kritiker sind dementsprechend empört. Ihnen könnte aber doch noch helfen, wie wir gerade gehört haben, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer im EU-Parlament nicht so schnell fertig sind mit dem Text. Der muss noch in allen Sprachen der EU übersetzt werden. Informationen dazu waren das von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova.
HIV-frei nach Knochenmarkspende. Das heute eine Headline, eine sehr, sehr spannende Nachricht. Eine Stammzellentransplantation hat erneut dazu geführt, dass ein Mann, der an HIV erkrankt ist, keine Medikamente mehr braucht. Veröffentlicht wurde diese Geschichte im Fachmagazin Nature. Das ist zum zweiten Mal so passiert, erst in Berlin und jetzt eben in London. Der Patient, um den es in London geht, hatte zwei schwere Erkrankungen. Er war HIV-positiv und er hatte Lymphdrüsenkrebs. Wegen dieser Krebserkrankung hat der Mann überhaupt erst eine Stammzellentransplantation bekommen. Und beim Spender gab es auch eine Besonderheit. Der hatte nämlich eine bestimmte Genmanipulation, die ihn resistent gegen eine HIV-Infektion macht. Und die Mutation, die wurde dann bei der Transplantation auch mit übertragen. Soweit diese Geschichte. Wir haben uns gefragt, wie sehr schürt das denn bitteschön die Hoffnung, dass HIV, dass AIDS vielleicht einmal gar bald besiegt werden kann. Ich habe darüber heute mit Philipp Spiegel gesprochen. Das ist ein Pseudonym. Er ist an HIV erkrankt, lebt seit Jahren mit Medikamenten und spricht 5 Jahre nach der Ansteckung öffentlich über sein Leben. Und ich wollte von ihm wissen, ja, wie er die Nachricht heute aufgenommen hat.
Naja, ich bin immer sehr skeptisch, was solche Nachrichten betrifft. Es kommt schon immer so ein bisschen Hoffnung, wenn man die Überschrift liest. Aber sobald man sich ein bisschen mehr mit der Materie befasst und mit diesen Artikeln befasst, wird einem klar, dass das doch ziemliche Ausnahmefälle sind. Und dass da einfach wahnsinnig viel Geschichte abseits der Schlagzeile ist. Zum Beispiel, dass die beiden Patienten schon eine ziemlich böse Krebsart hatten und dadurch die Knochenmarkstransplantationen erst hatten. Es stimmt nicht dann wieder. Also da denke ich mir, na Gott sei Dank habe ich meine Medikamente und muss mir das Ganze nicht durchgehen lassen.
Also so ein bisschen Euphorie höre ich da raus, aber dann doch relativ schnell wieder die Ernüchterung bei dir.
Genau. Also eher dieses, ich bin mittlerweile generell sehr getrillt auf sehr vorsichtig mit Schlagzeilen umgehen. Also deswegen, natürlich ist da immer so eine Aufregung, aber ich würde zum Beispiel das eher vergleichen, ich habe eine größere Aufregung, wenn ich jetzt vor einer Woche hatte ich meine dreimonatliche Untersuchung und da schwingt immer so ein bisschen Hoffnung mit, so vielleicht passiert ein Wunder und ich bin plötzlich nicht mehr positiv. Und der Hoffnungsgedanke kommt da immer wieder mit.
Wie gut kommst du mit den Medikamenten, die du jetzt gerade nimmst, klar? Wie gut funktioniert das für dich?
Das funktioniert einwandfrei. Also ich nehme einen am Tag und ich habe keinerlei Nebenwirkungen oder sonst irgendwas. Also ich bin sehr zufrieden damit.
Aber kannst du dich nicht auch irgendwo schützen, wenn dann die Hoffnung wieder aufkeimt? Das stelle ich mir als sehr zermürbenden Prozess ja irgendwie vor. Dann könnte man ja auch sagen, okay, dann musst du solche Headlines oder solche Nachrichten einfach aus dem Weg gehen und deinen eigenen Weg finden. Sagt sich jetzt relativ leicht.
Ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe für mich schon diesen Weg gefunden. Also deswegen kann ich ja mittlerweile auch sehr offen mit meiner Infektion umgehen und rede auch sehr offen drüber. Ich befürchte halt, für viele andere ist das halt ein bisschen so ein Bait-and-Click, schau, wie ist hier kommt die Hoffnung und dann schlagen wir dir eine drüber. Und deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Was ich eher glaube, ist, dass diese Meldungen Medizinern und den Virologen und den Forschern eher die Hoffnung geben. weil sie neue Ansätze bieten und neue Einblicke bieten. Mhm. Also ich glaube, das ist eher auf so eine Zielgruppe fokussiert.
Wie stehst du generell zum Thema Stammzellenforschung? Zum Beispiel in China, da hat ja ein Wissenschaftler gesagt, dass er die DNA von Zwillingen so verändert hat, dass sie sich nicht mit HIV infizieren können.
Naja, ich habe mit meinem Virologen drüber gesprochen und der hat auch gemeint, ja, es war eine Frage der Zeit, bis das kommt, bis die ersten Experimente da kommen werden, egal ob es jetzt ethisch, moralisch oder so zu hinterfragen ist. Mhm. Früher oder später wird es Leute geben, die das machen. Es ist schwierig. Ich finde es eigentlich natürlich auch sehr bedenklich, mit diesen Sachen zu experimentieren, aber das hat Menschen noch nie davon abgehalten, glaube ich. Wo ich eher was ich eher interessant finde, ist das CRISPR-Verfahren. Mhm. Das ist diese Genschere. Und das ist ja auch der Fall jetzt wieder, dass da ein Gendefekt vorliegt. Mhm. Und dass dieser ein Schlüssel sein könnte zu einer Heilung. Das finde ich jetzt eher interessant an dem Ganzen.
Das ist diese Besonderheit in dem Fall, den wir jetzt mitbekommen, dass eben beim Spender so eine spezielle Genmutation eben vorlag, ne?
Genau, wo sich der HIV-Virus nicht andocken konnte. Mhm. Und das war auch nämlich beim ersten Patienten der Fall. Und ich glaube, wie gesagt, wenn da jetzt Wissenschaftler auf diesen Aspekt mehr Wert legen oder den Fokus darauf geben, könnte das tatsächlich schneller zu neuen Ergebnissen kommen.
Sagt Philipp Spiegel, spricht unter Pseudonym über seine Krankheit. Er ist an HIV erkrankt, lebt seit Jahren mit Medikamenten und geht nüchtern, wie wir gerade gehört haben, an solche Nachrichten ran, dass zum zweiten Mal ein Mann, ein HIV-Patient, durch eine Stammzellenspende frei von HIV-Viren ist. Diese Geschichte gibt's nämlich heute im Fachmagazin Nature. Die komplette Lebensgeschichte wiederum von Philipp, die bekommt ihr in unserer Storytelling-Sendung 100. Der Titel »Ja, ich bin HIV-positiv«. Unter dieser Headline findet ihr, oder ihr könnt auch nach Philipp Spiegel suchen, auf unserer Seite diese Story. Deutschlandfunknova.de, das ist die Adresse dazu.
Deutschlandfunk Nova.
Damit es auch alle in Europa mitbekommen, hat er es auch an Tageszeitungen aller EU-Mitgliedstaaten geschickt. Emmanuel Macron, der französische Präsident, er möchte Europa wachrütteln, spricht von einem Neustart in seinem leidenschaftlichen Europa-Zeitungsplädoyer. Er ist ja gestartet, wir erinnern uns, um Europa grundlegend zu reformieren. Das war mal sein Ziel. Jetzt hat er wieder daran erinnert. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Sabine Wachs. Sabine, warum genau jetzt diese Gastbeiträge von Macron? Warum dieser Zeitpunkt?
Also natürlich, weil in knapp drei Wochen der Brexit sich vollziehen könnte. Großbritannien könnte aus der EU austreten, eventuell sogar oder wahrscheinlich sogar ohne ein Abkommen. Das heißt harter Brexit, ungeordneter Brexit, und die Europawahlen, die stehen vor der Tür, die sind in knapp 3 Monaten. Und klar ist dieser Auftakt, dieser Gastbeitrag von Macron schon so eine Art Wahlkampfauftakt, aber Macron sieht, glaube ich, tatsächlich das europäische Projekt im Moment in Gefahr. Er hat das in seinem Gastbeitrag sehr deutlich aufgeschlüsselt. Er hat noch einmal mehr diese Trennlinie gezogen, die er schon lange zieht, und zwar zwischen Nationalisten und Pro-Europäern. Die hat er geschärft. Die hat er natürlich auch in seinem eigenen Land. Hier ist der Front National, die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen, ziemlich weit vorne. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wird für die EU-Wahlen vorausgesagt, zwischen Marine Le Pens Partei und Macrons Partei. Und das alles gemeinsam mit dem Punkt, dass die USA im Moment auch kein wirklich verlässlicher Partner mehr sind, Stichwort Handelsstreit um Zölle, hat ihn dazu gebracht, eben jetzt diesen Gastbeitrag zu veröffentlichen.
Hat er denn da konkret was Neues gefordert? Denn das, was du jetzt gesagt hast mit diesen Gräben, das besteht ja schon länger.
Das besteht schon länger. Er hat ein paar Punkte oder ein paar konkrete Vorschläge gemacht, die so noch sehr, sehr neu sind. Zum Beispiel spricht er von einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie. Diese Agentur soll Experten in EU-Länder entsenden, in denen Wahlen stattfinden zum Beispiel oder andere wichtige Abstimmungen. Und die Experten sollen dann zum Beispiel Hackerangriffe abwehren. Das heißt, Macron hat sich wirklich auch Gedanken gemacht über Cyberkriminalität, die ja eine Realität ist nicht nur in der EU, aber auch in der EU. Dann hat er sich Gedanken gemacht darum, wie man die EU konkurrenzfähiger gestalten kann. Das heißt handelspolitisch, was kann man da tun? Macron fordert zum Beispiel eine ganz neue Ausrichtung der Handelspolitik und sagt, er schlägt zum Beispiel vor, dass bei öffentlichen Ausschreibungen in Zukunft europäische Firmen bevorzugt werden. Das machen die USA, das machen China, das macht Russland im Moment schon so. Und wenn man wirklich konkurrenzfähig sein will, dann muss man das genau so auch tun. Und dann hat er das ganz große Fass Verteidigung und Migration aufgemacht. Da fordert er einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, ganz kurz zusammengefasst.
Diese Forderungen bei Verteidigung, Migration in der Handelspolitik oder auch diese Agentur zum Schutz von Demokratie. Haben sich diese Forderungen denn an alle EU-Staaten gerichtet?
Also die Forderungen waren nicht an die Regierungen gerichtet, zumindest nicht offiziell. Macron hat sich, das haben wir im Élysée gehört, bewusst für die Veröffentlichung eben in den Zeitungen entschieden, weil er sich an die Bürgerinnen und Bürger richten wollte, an alle, vor allem an diejenigen, die halt proeuropäisch eingestellt sind. Aber klar ist, dass einigen Regierungen, alle wurden im Vorfeld informiert, die Vorschläge und auch die Art und Weise, also dieses französische Präsident veröffentlicht Aufruf zum Neubeginn in Europa in 28 europäischen Zeitungen nicht so wirklich geschmeckt hat. Aber das schreckt Macron nicht ab. Er will eben klar gegen die Nationalisten kämpfen und den Pro-Europäern die Hand bieten.
Was wir heute schon mitbekommen, sein Plädoyer stößt bei der Bundesregierung Berlin grundsätzlich auf positive Resonanz. Konkrete Äußerungen gab es aber nicht. Also alles sehr, sehr verhalten dort. Wie sind die Reaktionen in Frankreich?
Also alle Oppositionsparteien in Frankreich haben diesen Gastbeitrag kritisiert. Die Sozialisten sagen, das sind herrliche Versprechungen, die nicht gehalten werden. Dann gibt es die linke France Insoumise, die eine Art Größenwahn von Macron sieht. Die Konservativen, die Republikaner, die halten seine Vorschläge für technokratisch. Und die Extremrechten, die lehnen den Gedanken dieses europäischen Zusammenhalts, den er entwickelt, per se ab. Und natürlich werfen ihm alle Parteien vor, damit jetzt ganz groß in den Wahlkampf eingestiegen zu sein. Ein Punkt, den der Élysée ja dementiert, der aber wirklich nicht von der Hand zu weisen ist. Vor allem, wenn man nochmal diesen Dreiklang hört, den Macron aufmacht. Freiheit, Schutz, Fortschritt. Das könnte wirklich der Titel einer europaweiten Wahlkampfkampagne sein.
Emmanuel Macron, der französische Präsident, der müht sich ab, lässt ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa abdrucken in verschiedenen Tageszeitungen in Europa und erntet dafür verhaltenen Applaus. Wie die Forderungen und die Reaktionen ausfallen, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Sabine Wachs, gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
Tausche Netflix-Passwort gegen Sky-Passwort. Gerade heute eigentlich eine spannende Sache, ne? Weil Champions League-Fußball läuft bei Sky, könnte man gut eintauschen. Könnte man vielleicht Dortmund sehen heute Abend. So ein Passworttausch, den gab's schon öfter. Laut einer Befragung des Blogs Cord Cutting hat jeder fünfte Nutzer von Netflix, Amazon Prime oder Hulu, einem Anbieter aus den USA, keinen eigenen Account. Das nennt sich dann in der Fachsprache Subscription Mooching. Kann man übersetzen mit Account Schnorren. Die Anbieter, und das ist besonders, wissen das und dulden das offenbar. Deutschlandfunk Nova Reporterin Ilka Knigge hat sich heute schlau gemacht für uns. Ilka, wieso gehen die Anbieter nicht stärker gegen dieses Schnorren vor?
Weil das zum Teil zu ihrer PR-Strategie gehört und sie ihre User nicht verärgern wollen. Daniel Herbig von Heise Online erklärt das so.
Diese Unternehmen haben kein Interesse daran, sich irgendwie einen Shitstorm zuzuziehen, indem sie fälschlicherweise einen Account sperren, wo sich dann irgendwie rausstellt, oh, er hat den Account doch nicht geteilt.
Der Blog Cord Cutting vermutet, dass Netflix so zum Beispiel über 100 Millionen Dollar pro Monat entgehen. Aber das ist eben nicht bewiesen, weil nicht so richtig sicher ist, ob die Nutzer, die den Account schnorren, sich dann auch einen eigenen zulegen würden, wenn es nicht mehr geht.
Heißt es denn auch, dass Netflix und Co. sehr genau wissen, wer da schnorrt?
Ja, recht sicher. Die Firma Cinemedia aus den USA kann zum Beispiel mit einer künstlichen Intelligenz prüfen, ob die Streaming-Accounts irgendwie auffällig benutzt werden. Diese Firma, die bietet das als Dienst für die Streaming-Portale an. Daniel Herbig vermutet aber, dass Sky, Netflix und die anderen Anbieter gar keine Firma beauftragen müssten.
Diese Streaming-Anbieter haben ganz viele Daten über den Kunden und die wissen auch, was er gerne schaut. Und theoretisch könnte man auch einfach Nutzungsmuster anschauen und auch da Differenzen erkennen.
Also man ist auch bei Spotify, Netflix und Co. der berühmte gläserne Kunde.
Klar, das Gerät wissen Sie natürlich auf jeden Fall. Welche Daten nutzen Sie dann noch?
Genau, das Gerät und den Ort. Deswegen bekommst du bei einigen Anbietern zum Beispiel auch eine Mail, wenn sich jemand aus einer anderen Stadt einloggt, in der du jetzt normalerweise nicht schaust. Dann wissen die Anbieter natürlich auch, wann du dir die Serien oder Filme anguckst oder die Musik eben streamst. Und auch, was genau du anschaust oder hörst, also Horrorfilme, Soaps oder Tierdokus oder irgendwie eher Metal oder Elektro. Und so ergibt sich dann für die Anbieter ein ziemlich genaues Bild. Wenn dann immer wieder Abweichungen passieren, dann ist es eben naheliegend, dass mehrere Leute einen Account nutzen, der eigentlich nur für eine Person gedacht ist.
Mhm. Einige Anbieter gehen ja nicht dagegen vor, sondern die haben einfach von Anfang an eine Sperre eingebaut. Ich kenne zum Beispiel bei Sky ist es so, ein Account, wenn plötzlich sich zwei zuschalten, dann fliegt der eine raus.
Ja genau, bei Sky ist das echt so, dass du quasi rausgeworfen wirst, wenn der andere auf einem zweiten Gerät auch gleichzeitig dann den Stream startet. Eine Sky-Sprecherin hat mir gesagt, dass das Teilen von Kundendaten gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sky verstößt, weil Sky-Abonnements vertraglich auf jeweils einen Haushalt begrenzt sind, also du darfst dein Passwort gar nicht weitergeben. Ähnlich läuft das bei Spotify, da wirst du ja auch rausgekickt, wenn du in einem Single-Account auf einem zweiten Gerät versuchst, irgendwas anzuhören. Die Politik von Netflix, die ist da ein bisschen anders. Die haben so eine Sperre offenbar absichtlich nicht eingebaut. Reed Hastings, der Geschäftsführer von Netflix, der hat gesagt, dass Passwörter teilen kein Problem wäre. Der sagt, wir lieben es, wenn Leute Netflix miteinander teilen. Das war allerdings auch 2016.
Also schon 3 Jahre her. Das alles könnte sich also vielleicht dann in der Tat noch was ändern. Nur mal angenommen, was könnte denn mir passieren, wenn ich meinen Account teile oder mich beim Kumpel einlogge und selbst nicht zahle und die Anbieter das plötzlich aber nicht mehr dulden und irgendwie technisch umgehen?
Die Anbieter könnten dann zum Beispiel einfach den Account blocken. Viel mehr würde sehr wahrscheinlich nicht passieren, vermutet Daniel Herbig, außer du hast deine Nutzerdaten verkauft. Also das ist eine Sache, die wohl im Darknet schon passiert. Die Süddeutsche hat dazu mal recherchiert. Da ist es aber so, dass zum Beispiel über Phishing-Mails oder Trojaner die Zugangsdaten von anderen gehackt werden und dann so um die 25 Cent verkauft werden. Das ist dann natürlich illegal und kann auch bestraft werden. Deshalb verschicken die Anbieter aber eben diese Mails, wenn sich jemand von einer anderen Stadt in deinen Account einloggt, und die verschlüsseln zum Teil dann auch innerhalb des Accounts deine Kreditkartendaten, damit dann eben nicht noch mehr Daten abgegriffen werden können, wenn jemand drin ist.
Da gibt es also einen Account-Handel. Auch streamen heißt bei einem von 5 Leuten auch schnorren, sagt eine Befragung des Blogs Cord Cutting. Warum die Anbieter das wissen und trotzdem nichts tun, das hat mit Image zu tun. Das hat Ilka Knigger aus unserem Team uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Man möchte es nicht nochmal so tun, wie im letzten Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft, als man gemerkt hat, das war irgendwie nicht so dolle. Deswegen möchte man einen Neuanfang. Am 20. März geht's los, EM-Qualifikation, Fußball-Nationalmannschaft. Die Deutsche, sie spielt gegen Serbien. Und Bundestrainer Joachim Löw hat jetzt einen Plan. Er hat heute bekannt gegeben, dass er in Zukunft auf 3 Weltmeister aus seinem bisherigen Team verzichten will. Alle vom FC Bayern München, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng bekommen also vermutlich bald ein Abschiedsspiel, weil sie in Zukunft nicht mehr im DFB-Kader sein werden. Überraschend ja, aber klug oder nicht, diese Entscheidung sprechen wir drüber mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Grüß dich, Matthias.
Hi.
Wie begründet denn der Bundestrainer dieses Aussortieren?
Naja, es ist der Zeitpunkt für ihn, das jetzt zu tun. Der Neubeginn, die EM-Quali startet und man guckt jetzt schon auf das Turnier 2020. Und er ist ja auch ziemlich angezählt gewesen, der Bundestrainer, nach der Weltmeisterschaft und nach dem, wie man sagt, Ausbleiben der Analyse, weil es irgendwie dann doch so weiterging wie vorher mit dem Abstieg aus dieser, sagen wir mal, sportlich unbedeutenden Nations League, aber immerhin ein Abstieg. Mhm. Und jetzt sagt er, wir müssen ein Signal zur Erneuerung senden und wir müssen auf die Jungen setzen und die müssen jetzt mal zeigen, was sie können.
Ist das denn vorher alles abgesprochen gewesen? Also wussten Boateng, Hummels und Müller Bescheid?
Also seit heute wissen sie auf jeden Fall Bescheid. Er hat mit ihnen gesprochen, er ist wohl auch in München gewesen oder er hat zumindest mit ihnen telefoniert und er hat auch mit den Verantwortlichen der Bayern gesprochen und da seine Planung mal offengelegt, weil ja die Bayern immer auch eine große Rolle in der Nationalmannschaft spielen. Und wenn dann 3 von einem Verein, 3 Weltmeister dann nicht mehr dabei sind, dann muss er das auch kommunizieren. Aber inwieweit die das im Vorfeld schon wussten, das kann ich dir nicht sagen.
Haben die denn schon reagiert? Haben sie schon irgendwas dazu gesagt? Ich meine, jeder Spieler will ja selber eigentlich sagen, jetzt höre ich auf.
Ja, natürlich. Das ist undankbar für die 3, weil sie auch sehr verdiente Nationalspieler sind. Aber Jerome Boateng hat sich geäußert. Ich kann mal zitieren, was er gesagt hat. Ich bin traurig über diese Nachricht, weil es für mich immer das Allergrößte war, für das Land Deutschland zu spielen. Dennoch respektiere ich den neuen Kurs und habe Verständnis für die Entscheidung.
Wie fallen generell die Reaktionen auf diesen Neuanfang aus?
Durchaus positiv, muss man sagen, bis hin zu Reinhard Grindel. Gründel, dem DFB-Präsidenten, der jetzt sozusagen den Bundestrainer auch lobt für die Konsequenz in der Entscheidung. Das ist dem DFB ja ein bisschen vorgeworfen worden nach der WM, dass man nicht so wirklich neue Wege gegangen ist, dass es dann doch die alten, alteingesessenen Spieler waren. Von daher, es wird relativ positiv gesehen, dass man jetzt mit jungen Spielern versucht, in die Zukunft, in die erstmal nähere Zukunft der EM-Quali zu gehen.
Die Stärken, die diese Spieler hatten, Müller, Hummels, Boateng, kann man die substituieren? Sind die sowieso da in dem jüngeren Team?
Ja, vielleicht nicht so, wie wir es von denen kennen, aber sie sind natürlich mit, gibt es ein enormes Potenzial an Spielern immer noch, die auf diesen Positionen spielen können. Und wenn man einfach mal sich die Situation im Verein anguckt bei den Bayern, dann ist es ja so, dass gerade Mats Hummels und vor allem jetzt noch mehr Jerome Boateng so ein bisschen schon auf der Ersatzbank sitzen. Da sind junge Spieler, ein Niklas Süle, selbst Nationalspieler, ist da jetzt der große Mann in der Bayern-Abwehr. Da soll angeblich ja noch ein französischer Weltmeister kommen im nächsten Sommer für 80 Millionen in der Innenverteidigung. Von daher ist es auch absehbar, dass sie auch in Bayern nicht mehr die erste Wahl sein werden. Und Thomas Müller, zwei tolle Weltmeisterschaften 2010 und 2014. Danach, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr die ganz großen und überragenden Leistungen im Nationaltrikot. Mhm. Auch in München nicht mehr so der ganz große Vorspieler. Und auch da hat er in den eigenen Reihen schon einen vor sich mit Serge Gnabry, der vermutlich der junge, neue Flügelflitzer sein wird für die Nationalmannschaft.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass du sagst, ja, Zeitpunkt ist richtig und die Entscheidung auch?
Ja, kann man so sagen. Der Zeitpunkt ist tatsächlich jetzt wichtig und richtig, weil er jetzt nochmal wirklich ein Signal setzen kann. Neues Jahr, es hat noch kein Spiel gegeben, die EM-Quali steht davor. Es ist, sagen wir mal, die letzte Chance für den Bundestrainer, jetzt wirklich nochmal ein Signal zu setzen. Wir machen was anders als nach der WM, nachdem das zweite Halbjahr 2018 ja eher noch Schwimmen im eigenen Saft war.
Ja, sonst sagt irgendwann mal jemand so, das war's. Nämlich auch für dich, Joachim Löw, nach der totalen Pleite bei der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr muss es besser werden und soll es jetzt auch besser werden. Joachim Löw hat heute bekannt gegeben, dass er in Zukunft und naher Zukunft schon beim nächsten Spiel, 20. März, ist es auf Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng verzichten will. Eingeordnet hat uns das alles Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über Achtsamkeit, das Rauchen des 21. Jahrhunderts, die legale Droge, die einen entspannt, einatmen, an sich denken, die Mitte inhalieren und dann ganz bewusst handeln, ohne emotional umzukippen, wegzukippen, alles ganz geregelt, ohne Ausraster. Klingt ein bisschen ESO, ehrlich gesagt, ja, ist aber schwer angesagt. Es gibt Coaches, Therapeuten, Buchautoren, die das alles schon predigen, die Achtsamkeit. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der macht sowas Ähnliches auch. Hallo Stefan.
Ja, hi, genau. Und ich habe das Glück, ich kann mich ja sogar mit solchen Themen, ich kann dann sagen, ich habe mich heute mit Achtsamkeit beschäftigt, ja. Ich kriege da Geld für.
Ja, und du hast in der Tat mir mal erzählt, dass du, bevor du zur Arbeit fährst, dich ins Auto setzt, dir eine Minute nimmst, durchschnaufst und dann erst losfährst.
Genau, wenn der Zündschlüssel drinsteckt. Ne? Das ist so dieses, ich könnte jetzt sofort wieder weiter rattern in meinem Alltag, aber diese eine Minute oder anderthalb versuche ich dann mal wirklich, Buddhist wird sich jetzt wahrscheinlich nicht in sein Auto setzen, er hat einen anderen Ort, aber das ist eben mein kleiner Tempel dann oder was für den Moment. Ich versuch's.
Hat's dich runtergebracht bisher?
Ja, schon mal. Ich weiß ja nicht, wie die Tage gelaufen wären, wenn ich nichts gemacht hätte. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl in dem Moment, ich habe mal selber so ein bisschen das Stöckchen in die Speichen gesteckt. So.
Wir haben dich heute beauftragt, die dunkle Seite der Achtsamkeit auszumachen, nämlich die ungewünschten Konsequenzen. Und welche das sind, da hören wir mal ganz kurz rein. Beziehungsweise, jetzt müssen sich erstmal alle vorstellen.
Hi meine Lieben.
Ein ganz herzliches Hallo meine Lieben.
Und auch von mir ein ganz herzliches Hi und Hallo meine Lieben.
Im heutigen Video möchte ich euch nochmal weitere Achtsamkeitsübungen vorstellen.
Und zwar Achtsamkeit für Anfänger.
Einatmen, ausatmen. Einen Moment mal an nichts anderes denken. Das gibt's mittlerweile für Anfänger, für Fortgeschrittene und auch extra für Topmanager in der Wirtschaft. Konzentriere dich auf deinen Atem. Nimm dich wahr. Erkennen und spüren, nicht bewerten. Das ist ja eigentlich super simpel. Und gerade deswegen revolutionär. Achtsamkeit trendet heftigst. Weil uns das anscheinend fehlt und weil das anscheinend auch wirkt.
Ja, weil ich bin auch der Meinung, einfach auch mal sich mit Ruhe und Stille auseinanderzusetzen, hat was sehr Wertvolles.
Das sagt Simon Schindler. Beruflich ist er Sozialpsychologe an der Uni Kassel. Privat ebenfalls Fan der Achtsamkeitsmeditation, seit diesem Thailand-Urlaub.
Habe ich einen Meditationslehrer getroffen, haben uns da hingesetzt am Strand und es war ein ganz tolles Erlebnis.
Aber was für den Einzelnen gut ist, muss noch nicht für die Gruppe oder die Gesellschaft als Ganzes gut sein.
Ich habe einen sehr kritischen Chef und der hat es immer so als Esoterik oder Placebo-Effekt abgetan. Und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein, das ist total gut und das ist eigentlich die Lösung für die Welt, wir sollten alle meditieren. Und er hat mich so lange gepiesackt, bis ich mal mich geöffnet habe für die Idee, dass vielleicht doch nicht so alles gut ist.
Achtsamkeit soll dem Einzelnen helfen, negative Gefühle besser zu verarbeiten, empathischer zu sein und sich dann besser auf andere einzulassen. Die Annahme war, wenn das jeder Einzelne tut, dann muss das im Großen zu prosozialem Verhalten führen. Aber hinterfragt und getestet hatte das noch niemand. Bis Schindler und seine Kollegen eine Idee hatten, genau das zu untersuchen in einem Test.
Wir haben das Ganze mit Fleischessern gemacht.
Das war eines von mehreren Settings. Studierende Fleischesser wurden dabei in zwei Gruppen geteilt. Die einen machten Achtsamkeitsübungen. Konzentriere dich auf deinen Atem, sei ganz bei dir selbst, sowas eben. Die anderen nicht.
Ja. Und danach haben wir quasi den Leuten ein Video gezeigt zu Fleischproduktion. Und man kann sich vorstellen, dass es dann nicht so angenehm ist. Das heißt, es wird gesagt, der Umweltschaden von Fleisch ist sehr groß und das Tierleid ist sehr groß.
Und dann wurde gefragt, wie groß ist dein schlechtes Gewissen? Wie groß ist deine Bereitschaft, nun mit dem Fleischessen aufzuhören?
Und was wir jetzt gefunden haben, ist, dass die Leute in der Achtsamkeitsbedingung das schlechte Gewissen nicht so stark ausgeprägt war und auch dementsprechend die Intention, den Fleischkonsum zu reduzieren, nicht so stark war wie in der Kontrollbedingung.
Die Achtsamkeitsübung hat den Beteiligten geholfen, ihr schlechtes Gewissen ruhig zu stellen. Für den Einzelnen ist es toll, für die Allgemeinheit nicht unbedingt. Achtsamkeit hilft dir dabei, ruhig zu bleiben und deine Ziele zu erreichen. Ein Buddhist nutzt Achtsamkeit, um seine Prinzipien und Werte durchzusetzen. Fehlen aber die Werte, ist Achtsamkeit ein Instrument, das für alles Mögliche eingesetzt werden kann.
Wenn man jetzt sagt, so ein Sniper-Schütze oder ein Scharfschütze, der jetzt irgendwie jemanden umbringen soll, oder auch Soldaten, die jetzt dann in den Krieg ziehen, da sind Achtsamkeitsübungen auch wünschenswert, nur halt mit einem anderen Ziel. Und dann kann man sagen, ja, das sind dann effektivere Soldaten.
Achtsamkeit als eine Art Hammer. Mit dem kann ich Nägel reinkloppen, jemanden erschlagen oder ich kann den Hammer einfach als Briefbeschwerer nutzen. Je nach Mindset und Werteeinstellung. Wenn wir es nutzen, um unerträgliche Stresszustände besser zu ertragen, ohne die unerträglichen Stresszustände selbst in Frage zu stellen, dann ist das unser gesamtgesellschaftliches Pech. That's life. Für jeden Einzelnen ist die Grundidee, ruhig zu atmen und mal einen Moment an nichts Besonderes zu denken, in den allermeisten Fällen eine gute.
Diese vielen Impulse, die da kommen, wie eben Wut oder auch nach Aufmerksamkeit zu gieren, nach dem neuen Tweet und mehr Likes zu bekommen, da kann Achtsamkeit definitiv auch diese Bedürfnisse einfach ein bisschen zähmen und ein bisschen generell einfach chillen.
Deutschlandfunk Nova.
Ika Kling und Thilo Jahn sind für den Moment raus und einen schönen Pfeilchen Dienstag euch noch. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.